Joanna Breidenbach und Bettina Roloff. New Work Needs Inner Work. Ein Handbuch für Unternehmen auf dem Weg zur Selbstorganisation. Immer mehr Unternehmen wollen neue Arbeitsmodelle einführen. Dezentralisierte Führung und selbstorganisierte Teams sollen ihren Erfolg in einer Welt sichern, die konstant im Wandel ist und täglich komplexer wird. Doch nur wenigen Unternehmen gelingt die Transformation. Warum? Weil sie die innere Arbeit vernachlässigen. Das finden jedenfalls Bettina Roloff und Joanna Breidenbach, die im Better Place Lab, einem Labor für soziale und digitale Prozesse, mit der Idee des New Work experimentiert haben. In den Blinks zu New Work Needs Inner Work erfährst du, welche zentralen Fragen sich Teams und Teammitglieder stellen sollten, warum Reflexion und Kommunikation Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation sind und welche Fallen man bei der Anwendung vermeiden sollte. Blink Nummer 1. Jede Transformation braucht erst einmal eine Standortbestimmung. Wer einen Stadtplan nutzen will, muss seinen Standort kennen, um zum Ziel zu gelangen. Das Gleiche gilt für Unternehmen, die auf New Work setzen. Wenn sich ihre Teams zum Besseren verändern wollen, müssen sie erst einmal klären, was ihre Ausgangssituation ist. Dabei ist es gar nicht so einfach zu ermitteln, wie ein Team aktuell arbeitet und welche Veränderungen überhaupt sinnvoll sind. Modelle können hier hilfreich sein. Für die Standortbestimmung eines Teams bietet sich zum Beispiel das AQUAL-Modell von Ken Wilber an. Es geht von 4 Lebensdimensionen aus, die gleichwertig nebeneinander stehen und sich wechselseitig beeinflussen. Einer kollektiven, einer individuellen, einer äußeren und einer inneren Dimension. Diese lassen sich auch in Unternehmen und Teams finden. Neben den sichtbaren Arbeitsabläufen und dem Verhalten der einzelnen Mitarbeiter gibt es in Unternehmen auch unsichtbare innere Dimensionen. Ein Mitarbeiter stellt seine Kaffeetasse immer in die Spüle statt in den Geschirrspüler. Eine sichtbare Dimension. Seine Motive dafür sind jedoch unsichtbar. Auf kollektiver Ebene ist die Unternehmenskultur eine Ausprägung der inneren Dimension. Auf individueller Ebene sind es zum Beispiel die Erwartungen und Wünsche einzelner Mitarbeiter. Veränderungen können bei der äußeren oder inneren Dimension ansetzen. Welche Transformationsrichtung ist besser? Sollen wir zuerst die Arbeitsprozesse dezentralisieren und Hierarchien abbauen, oder ist es sinnvoller, zunächst eine neue Kommunikationskultur einzuführen und die Selbstorganisation des Einzelnen zu verbessern? Die simple Antwort: Beide Ansätze können erfolgreich sein. In der Praxis scheint es so, dass Veränderungen, die im Inneren beginnen, meist nachhaltiger sind. Ohnehin beeinflussen sich äußere und innere Dimensionen. Sie stehen in einem dynamischen Gleichgewicht. In traditionellen Unternehmen sind die äußeren kollektiven Strukturen stark ausgeprägt. Es gibt viele Regeln und klare Ansagen. Das mag einige Mitarbeiter nerven, ist aber nicht nur schlecht. Denn wir Menschen brauchen Orientierung und Sicherheit. Und beides wird uns durch klare äußere Rahmenbedingungen gegeben. Bei New Work werden allerdings diese äußeren Strukturen und damit auch Sicherheiten abgebaut. Nach dem Modell vom dynamischen Gleichgewicht müssen wir also umso mehr innere Sicherheit aufbauen, je weniger ein äußerer Rahmen vorgegeben ist. Wie wir diese innere Sicherheit finden? Indem wir uns selbst gut kennen, indem wir wissen, wie es uns mental, psychisch und körperlich geht und indem wir uns im Dialog mit anderen Orientierung verschaffen. Hierzu müssen wir die Interessen und Bedürfnisse unseres Gegenübers nachvollziehen und unsere eigene Position vermitteln. Unserer individuellen inneren Dimension kommt also eine besondere Bedeutung zu. Blink Nummer 2. Teammitglieder müssen ihre inneren Dimensionen kommunizieren können. Das Meeting ist eigentlich beendet. Da meldet sich wieder dieser eine Kollege und will noch einmal über einen Aspekt diskutieren, der ja viel zu kurz gekommen sei. Wie immer hat niemand außer ihm das Gefühl, dass noch Diskussionsbedarf besteht. Sachlich ist alles geklärt. Dem Kollegen scheint vielmehr ein emotionales Thema unter den Nägeln zu brennen. Doch statt es direkt anzusprechen, schießt er immer wieder auf der Sachebene quer. Wenn Teams Konflikte und Kontroversen autonom und ohne hierarchische Regeln lösen wollen, müssen sie Gefühle und Bedürfnisse in ihre Kommunikation mit einbeziehen. Denn unser Verhalten ist nur die Spitze des Eisbergs, unter der Wasseroberfläche liegen viele weitere Schichten. Unser sichtbares Verhalten basiert auf Gefühlen und Gedanken, diese wiederum entspringen bestimmten Werten und diese sind abgeleitet von tief verwurzelten Bedürfnissen wie dem nach Liebe, Sicherheit oder Zugehörigkeit. Wollen wir unser Verhalten und das unserer Kollegen verstehen, sollten wir im Team über unsere Werte und Bedürfnisse sprechen. Auch wenn das vielleicht im Job zunächst eine befremdliche Vorstellung ist. Zwei besonders wichtige Bedürfnisse sind das Bedürfnis nach Sicherheit und Planbarkeit auf der einen und das nach Wachstum und Freiheit auf der anderen Seite. Beide sind bei jedem Menschen vorhanden, aber unterschiedlich ausgeprägt. Manche Mitarbeiter fühlen sich schnell überfordert von zu viel Entscheidungsfreiheit, andere werden erst kreativ, wenn sie in ihrer Arbeit genug Handlungsspielraum haben. Um zufrieden im Job zu sein, müssen sich Teammitglieder bewusst machen, wo ihre Bedürfnisse liegen. Erst dann können sie kommunizieren, was sie brauchen, um stressfreier arbeiten zu können. In manchen Fällen ist es sinnvoll, die innere Sicherheit zu stärken, indem ein Mitarbeiter zum Beispiel eine Weiterbildung zur Selbstorganisation macht. In anderen Fällen kann es die beste Lösung sein, klare Strukturen von außen vorzugeben. Völlige Dezentralisierung und Flexibilität sind jedenfalls nicht für jeden Mitarbeiter und jedes Team geeignet. Blink Nummer 3. Teams müssen klären, was sie unter Führung verstehen. Führung ist ein zentraler Faktor, wenn es darum geht, bei der Arbeit ein Gefühl von Sicherheit zu empfinden. Wie viel Sicherheit jemand braucht, ist unterschiedlich. Deshalb gibt es auch nicht den einen Führungsstil für New Work. Stattdessen müssen Teams selbst erarbeiten, welche Art der Führung sie als Einzelne und als Gruppe bevorzugen. Aber was genau versteht man überhaupt unter guter Führung? Eine erste Idee bekommt man, wenn man sich die Ergebnisse von Googles Aristoteles-Projekt ansieht. Google hatte erforscht, was Teams erfolgreich macht und dabei 5 Faktoren ermittelt, die offenbar entscheidend für Höchstleistungen sind. Verlässlichkeit, Struktur und Klarheit, Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit und psychologische Sicherheit. Wer jetzt meint, diese Faktoren würden bereits genau vorgeben, wie gute Führung auszusehen hat, täuscht sich. Denn dazu sind die Begriffe viel zu unpräzise. Was versteht man unter Wirksamkeit? Was unter Sinnhaftigkeit? Die Antwort fällt bei jedem Menschen anders aus. Statt im Team nur darüber zu diskutieren, was jeder Einzelne mit diesen Erfolgsfaktoren verbindet, sollten die Teammitglieder sich klar werden und gegebenenfalls im Dialog nachhaken, welche konkreten Prozesse sie im Arbeitsalltag erwarten und warum ihnen diese wichtig sind. Wie genau soll die Verlässlichkeit aussehen? Was genau würde der Arbeit mehr Sinnhaftigkeit verleihen? Sonst ruft der Chef begeistert ein New Work-Projekt ins Leben, während das Team in Panik ausbricht, weil es um seine gewohnten Strukturen fürchtet. Um das zu verhindern, müssen alle Beteiligten bereit sein, über Ängste und Unsicherheiten zu sprechen. Nur wenn das Team weiß, welche Rahmenbedingungen jedes Mitglied braucht, um gesund und produktiv arbeiten zu können, lassen sich die neuen, dezentralen Strukturen erfolgreich etablieren. Wie groß zum Beispiel das Bedürfnis der Teammitglieder nach Freiheit und Sicherheit ist, wird sich dabei je nach Aufgabenbereich unterscheiden. Zudem sind nicht allein die persönlichen Bedürfnisse des Teams ausschlaggebend für die Wahl des Führungsstils. Auch die konkrete Situation und die Anforderungen der einzelnen Aufgaben sollten im Hinterkopf behalten werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Zuständigkeiten geklärt sind. Mitarbeiter, die nicht wissen, wer welche Entscheidungsbefugnisse hat, überfordern sich oder ziehen sich verunsichert zurück. Blink Nummer 4. Pull- und Push-Faktoren helfen, Veränderungen im Alltag zu verankern. Ist das Arbeitsklima unerträglich geworden oder bietet es sich einfach an, etwas Neues auszuprobieren? Der Wunsch nach Veränderung wird immer von einem sogenannten Pull- oder einem Push-Faktor getrieben. Push heißt, die aktuelle Situation verursacht eine so hohe innere Spannung, dass wir uns bewegen, um sie zu lösen. Pull hingegen bedeutet, wir sind von einer neuen Zukunftsvision inspiriert und gehen deshalb die Veränderung an. Egal, welche Motivation in einem Team im Vordergrund steht, wenn sie New Work umsetzen will, sollten sich die Mitglieder bewusst sein, was ihr Verhalten antreibt. Häufig meinen wir, dass wir auf etwas Positives zusteuern, während wir in Wirklichkeit nur psychologische Baustellen umschiffen wollen. Wenn wir eigene Konflikte, auch psychologische Schatten genannt, nicht lösen, bleiben wir in unserer Weiterentwicklung blockiert. Wie äußern sich solche inneren psychologischen Konflikte? Nehmen wir den Gründer eines Startups. Er will nicht direktiv führen, lässt wichtige Entscheidungen schleifen und wälzt Verantwortung gerne auf sein Team ab. Die Angestellten sind mittlerweile verärgert über sein Führungsverhalten. Das Zögern des Gründers fußt allerdings darauf, dass er als Kind unter der autoritären Erziehung seiner Eltern gelitten hat. Natürlich kann sich das Team auf klare Prozesse einigen und Workshops zur Strategiefindung abhalten. Doch wirkliche Veränderung wird sich erst einstellen, wenn der Gründer an seinem eigenen Führungsverständnis arbeitet. Auch bei Meetings werden innere Spannungen sichtbar, zum Beispiel wenn Teammitglieder aus Angst vor Kritik gehemmt sind oder wenn sie aggressiv reagieren, sobald ihnen jemand widerspricht. Häufig sind hier eigene Schatten im Spiel und die Reaktion hat wenig mit dem Gegenüber zu tun. Dennoch gilt, erst wenn die destruktiven Spannungen bei den Einzelnen bereinigt sind, kann sich ein Team überlegen, welcher Inspiration es folgen will und was die nächsten Schritte dahin sind. Deshalb ist es sinnvoll, eine offene Kommunikationskultur zu etablieren, zum Beispiel in Form eines Check-in. Zu Beginn jedes Meetings haben alle Teilnehmer je eine Minute Zeit, um kurz zu schildern, was sie sich vom Meeting erwarten. Oder man führt Checkouts durch, bei denen am Ende jeder kundtut, wie er das Meeting empfunden hat und wie zufrieden er mit dem Ergebnis ist. Auch dies muss nicht länger als eine Minute dauern. Die Qualität des Austauschs kann sich dadurch jedoch deutlich verbessern. Außerdem hilft es den Teammitgliedern, ihre eigenen Sensoren zu schärfen. Blink Nummer 5. An die Stelle von äußeren Regeln treten verstärkt innere Sensoren. Ein selbstorganisiertes, flexibles Unternehmen ist deswegen so attraktiv, weil es besser mit Widrigkeiten des Markts umgehen und sich schneller auf Veränderungen einstellen kann. Herausforderungen können leichter gemeistert werden, da Verantwortung und Kreativität verteilt sind. Soweit die Theorie. Damit sie in der Praxis funktioniert, müssen die einzelnen Mitarbeiter jedoch lernen, ihre inneren Sensoren zu schärfen. Selbstorganisierte Unternehmen ähneln einem Mobile. Im besten Fall sind die einzelnen Teile zwar ständig in Bewegung, verheddern sich aber trotzdem nicht ineinander. Mitarbeiter haben bei New Work weniger feste Regeln, um zusammenzuarbeiten. Daher kann es schnell zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Deshalb ist es notwendig, dass sich Teammitglieder an subtilen Signalen wie zum Beispiel der Körpersprache oder Stimmlage orientieren, die sie an sich selbst, bei Kollegen und anderen Stakeholdern wahrnehmen. Und sich Fragen stellen. Zum Beispiel, warum stresst mich diese Aufgabe? Welches Bedürfnis steht hinter dem fordernden Tonfall der Kollegin? Früher spielte es keine große Rolle, ob Mitarbeiter besonders viel Reflexionsvermögen hatten. Hauptsache, sie hielten sich an die Regeln. Innere Aufgewühltheit von Teammitgliedern wirkte sich in hierarchischen Strukturen nicht ganz so dramatisch auf die Arbeitsergebnisse aus. In flexiblen Organisationen, in denen die innere Stabilität äußere Strukturen ersetzen muss, ist Selbstreflexion dagegen erfolgsentscheidend. Jeder Einzelne muss seine Emotionen erkennen und kommunizieren können. Dabei geht es nicht darum, alle Details des Privatlebens zu teilen. Niemand muss wissen, warum es nun genau zur Trennung vom Lebenspartner kam oder wie viele Stunden man nachts das kranke Kind gepflegt hat. Aber es hilft, das einzubringen, was für die Zusammenarbeit relevant ist. Die aufmerksame Wahrnehmung darf sich nicht nur nach innen, sondern muss sich auch nach außen richten. Ist der Kollege gerade emotional aufnahmebereit oder mit dem Kopf ganz woanders? Damit Menschen im Team Vertrauen aufbauen und Sicherheit empfinden, ist es wichtig, dass andere emotional mit ihnen mitschwingen. Intellektuell zu verstehen, wie es anderen geht, ist nur der erste Schritt. Gefragt ist echte Empathie. Wenn ein Mitarbeiter Signale in sich oder bei anderen wahrnimmt, gilt es im nächsten Schritt, sie auch deutlich zu kommunizieren, um Chancen und Schieflagen im Arbeitsalltag zu erkennen. Blink Nummer 6. New Work braucht Metareflexion. Wenn Teams zusammenarbeiten, befinden sie sich auf einer Tanzfläche. Es herrscht dichtes Gedränge, man achtet auf seinen Tanzpartner und versucht, andere nicht anzurempeln. Übersicht haben die Tänzer in dieser Situation nicht. Doch gerade Unternehmen brauchen die Sicht auf das große Ganze, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich sein wollen. Harvard-Professor Ronald Heifetz nutzt das sogenannte Balkonmodell, um zu veranschaulichen, dass erst aus der Distanz Muster und Zusammenhänge klar werden. Durch den Blick vom Balkon wird es ihm zufolge leichter, Prioritäten zu setzen und gute Entscheidungen zu treffen. Früher haben Führungskräfte diese Aufgabe übernommen. In selbstorganisierten Teams entfällt diese fixe Position. Die Verantwortung ist so verteilt, dass jeder zwischen Tanzfläche und Balkon hin und her wechseln muss. Jeder Einzelne ist aufgefordert, mitzudenken, welche Konsequenzen seine Entscheidungen auf das Unternehmen als Ganzes haben. Teammitglieder müssen lernen, gedanklich einen Schritt zurückzutreten und ihre Aufgaben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Sie können sich nicht einfach darauf verlassen, dass andere schon die wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen überblicken und im Zweifel eingreifen werden. Die Fähigkeit, multiperspektivisch zu denken, ist wohl nur den wenigsten Menschen von der eigenen Familie, der Schule oder im Studium vermittelt worden. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen es ermöglichen, dass die Multiperspektivität in einem vertrauensvollen Rahmen gemeinsam trainiert werden kann. Es ist gar nicht so schwer, dieses Ziel in den Unternehmensalltag zu integrieren. Zum Beispiel, indem man nach jedem Meeting eine Balkon-Session einlegt, in der jedes Teammitglied berichtet, wie es die Sitzung wahrgenommen hat. Oder man fragt zu Beginn eines Meetings danach, wie es dem Unternehmen als Ganzem geht und lässt jede Teilnehmerin ihren Eindruck schildern. Wenn Einzelne nicht in der Lage sind, im übertragenen Sinne auf den Balkon zu treten, kann das massive Auswirkungen haben. Sie erkennen keine Synergien, treffen falsche strategische Entscheidungen, die gemeinsame Ausrichtung geht verloren, die Arbeitsqualität leidet und Innovationen bleiben auf der Strecke. Es lohnt sich also, regelmäßig zu hinterfragen, wie sich das eigene Tun in den Gesamtkontext des Unternehmens einfügt und ob die Richtung noch stimmt. Diese innere Arbeit nimmt in Transformationsprozessen einen Großteil der Zeit ein, denn sie legt das Fundament für gelungene New Work-Prozesse. Doch so wichtig die Selbstreflexion auch sein mag, am Ende kommt es natürlich weiterhin auf die Ergebnisse der Arbeit an. Blink Nummer 7. Teams müssen die Balance zwischen Reflexion und Umsetzung finden. Wenn Probleme offen angesprochen werden und die eigenen Bedürfnisse bei der Arbeit gewürdigt werden, kann das auf Teams unheimlich befreiend wirken und zu einem echten Produktivitätsschub führen. Doch bei manchen Teams kippt die Wirkung, denn es gibt auch ein zu viel an Reflexion und Kommunikation. Das gilt vor allem für Teams, die schon immer eine Entscheidungsschwäche hatten. Sie verlieren sich gerne mal in der Innenschau. Statt wichtige Entscheidungen zu treffen, diskutieren sie über Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Dabei ist Reflexion im Rahmen von New Work kein Selbstzweck. Am Ende geht es immer noch darum, ein Produkt oder eine Dienstleistung von der Idee zur Fertigstellung zu bringen. Es muss also ein Gleichgewicht zwischen Kommunikation und Reflexion auf der einen und Umsetzung und Selbstverantwortung auf der anderen Seite geben. In selbstorganisierten Unternehmen übernehmen Teams gemeinsam die Verantwortung für den Umsetzungsprozess. Die Führung wird temporär und kompetenzbasiert vergeben. Verantwortung trägt, wer im jeweiligen Bereich Stärken hat. Damit New Work hier gelingt, müssen Teams wissen, welche Mitarbeiter wo besonders kompetent sind. Dabei ist jeder Einzelne gefordert. Reflexion und Kommunikation sind eng mit der eigenen Position im Umsetzungsprozess verbunden. Jeder muss selbst erkennen, was er beitragen kann und wo er Hilfe benötigt. Und muss das auch klar mitteilen. Denn es gibt keine festen Rollen mehr und damit auch keine klaren Anforderungsprofile. Es liegt in der Verantwortung jedes Teammitglieds, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, Feedbacks einzuholen und Mentoren zu suchen. In der Praxis zeigt sich, dass Entscheidungen bei verteilter Führung oft wesentlich länger dauern. Das liegt nicht nur daran, dass Teams in die Reflexionsfalle tappen, sondern liegt auch an der Scheu davor, Verantwortung zu übernehmen. Insgeheim warten viele von uns darauf, dass jemand kommt und uns die Schwierigkeiten abnimmt. Wir geben lieber die Zügel aus der Hand, als selbst zu entscheiden. Es lohnt sich jedoch, die Fähigkeit des selbstverantwortlichen Handelns zu trainieren. Denn Teams, in denen die Mitglieder in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen und Aufgaben zu priorisieren, gelingt es auch besser, sich selbst zu organisieren. Sie haben einen besseren Überblick über die übergeordneten Zusammenhänge und sind insgesamt erfolgreicher. Das waren die Blinks zu New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rolloff. Die Kernaussage dieser Blinks ist, wer New Work erfolgreich einführen will, muss mehr tun, als nur Hierarchien aufzulösen und Führungsverantwortung neu zu verteilen. Der Schlüssel zur Transformation in ein selbstorganisiertes Unternehmen liegt in der inneren Arbeit des Einzelnen. Denn je mehr äußere Strukturen wegfallen, desto wichtiger werden Strukturen, die Sicherheit und Orientierung bieten. Teammitglieder müssen sich ihrer Bedürfnisse und Interessen bewusst werden und lernen, diese im Dialog mit anderen zu kommunizieren. Und hier noch einen Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Nimm zusammen mit deinem Team eine Standortbestimmung vor. Bildet Dreiergruppen und tragt zusammen, was Führung für euch bedeutet und welche ein bis zwei Werte für euch zentral sind. Tauscht euch anschließend im Plenum über eure Antworten aus. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff New Work Needs Inner Work und teile deine Gedanken mit uns.